Seit den Anschlägen in Paris auf einen jüdischen Supermarkt und auf Charlie Hebdo stehen die sogenannten Banlieues, die Hochhausvorstädte, als vermeintliche Brutstätte des Terrorismus wieder im medialen Fokus in Frankreich. Amedy Coulibaly, der das Attentat auf den jüdischen Supermarkt verübte, kam aus den Banlieues. Über die soziale Realität in den Banlieues, die Diskussion um sie und Konsequenzen aus der Diskussion sprechen wir jetzt mit Bernard Schmidt, freier Journalist aus Paris. Bernard, teilweise wurden in Frankreich nicht erst in jüngster Zeit schon Banlieues gesprengt, weil man sich eingestanden hat, der soziale Ausschluss ist zu groß, die Polizei hat die Gebiete teilweise nicht unter Kontrolle, Gründe werden und wurden viele angeführt. Bernard, ist das Modell der Banlieues gescheitert?
Also wenn ich kurz einhaken darf, gesprengt wurden nicht Banlieues als solche, also Vorstädte oder Trabantenstädte, sondern Bauten in den Banlieues und vor allem Hochhausbauten, die sich dort tatsächlich finden, also Hochhaus- und Plattenbauten, wenngleich ich ein bisschen nuancieren möchte, also die Banlieues, die Trabantenstädte sind nicht alles Hochhausviertel, sondern das ist ein buntes Gemisch aus Hochhaus- und Plattenbauzonen, aus sogenannten sozialen Brennpunkten, aber auch aus eingestreuten Villenvierteln an manchen Orten oder historischen Stadtkernen, die irgendwo dazwischen gestreut und gepudert sind. Also die Frage ist natürlich, was man unter Scheitern versteht und unter welchem Gesichtspunkt, ob unter dem Gesichtspunkt des Zusammenlebens oder auch unter dem staatlichen Gesichtspunkt sozusagen Ordnung herrschen zu lassen. Also das Modell als solches, wenn man das als Modell bezeichnen will, ist natürlich insofern fragwürdig, als es in Frankreich eine in Europa besonders starke, wenn nicht einzigartige räumliche Segregation von sozialen Gruppen gibt. Also der Begriff Banlieue ist ja schon älter und geht zurück auf die frühe Neuzeit, als Banlieue, also wörtlich Bannmeile, die Zone rund um die Stadt bezeichnete, die unter der Hoheit der Stadt stand, wo die Stadt Steuern erheben konnte, wo aber sozusagen kein Stadtgebiet war. Näher an uns dran, also ab dem späten 19. Jahrhundert, waren das die Zonen, wo die Industrialisierung stattfand, aber auch räumlich konzentriert wurde. Also die Tatsache, dass es so eine starke räumliche Abschottung gab, wo werden die Industrien angesiedelt, wo ist Stadtgebiet, wo ist Provinz, also sozusagen plattes Land oder Landwirtschaft, das hing mit Kalkülen des französischen Staates zusammen, der möglichst die gefährlichen Klassen, die in Frankreich schon früh als besonders gefährlich galten, weil sozusagen der revolutionäre Bacillus in Frankreich sich relativ früh ausgebreitet hatte, also natürlich in Anführungszeichen. In diesem Zusammenhang lautet das Kalkül des Staates, dass man eben diese sogenannten gefährlichen Klassen räumlich stark konzentrieren möchte und einerseits aus dem Stadtgebiet raushalten möchte, dass man aber andererseits ländliche Zonen bewahren möchte, die möglichst wenig von Industrialisierung und der Ansiedlung von Arbeiterschaft geprägt sind, weil man sozusagen für die Bourgeoisie, die in den Kernstädten wohnte, noch Verbündete haben wollte, also konservativ geprägte ländliche Zonen, wo eben auch der sozusagen der in Anführungszeichen revolutionäre Bacillus möglichst wenig hin sollte. Das hat sich natürlich nochmal geändert, als auf die Industrialisierung, die Arbeitslosigkeit und die Entindustrialisierung folgte, also einsetzend ab den 1970er Jahren, verstärkt ab den 1990er Jahren. Seitdem ballt sich natürlich eine Problematik zusammen in den Banlieues aus sozialem Ausschluss, also nicht mehr nur Ausbeutung und in Form von abhängiger Arbeit, sondern Ausschluss in Form von weitgehender Perspektivlosigkeit. Und das mischt sich mit einer gewissen Ethnisierung, weil die Wahrnehmung von den Banlieues, sagen wir mal, die Wahrnehmung der Einwohnerinnenschaft der Banlieues von außerhalb, also von anderen gesellschaftlichen Gruppen, schon weitgehend die einer von Migration geprägten Zone ist. Das ist natürlich in der Wirklichkeit wesentlich weniger simpel. Also im Unterschied zu dem, was man in den USA als Ghettos bezeichnen, also nicht jüdische Ghettos wie im europäischen Mittelalter oder der frühen Neuzeit, sondern was man als die schwarzen Ghettos in den USA bezeichnet. Das hat keine Entsprechung, keine wirkliche Entsprechung in den französischen Banlieues, weil es gibt keine wirklich ethnischen Wohngebiete, sondern das Segregationskriterium ist überwiegend ein soziales. Das Segregationskriterium ist der Geldbeutel. Das heißt, es wohnen durchaus Afrikaner und Karibikfranzosen, die also total schwarz sind, zusammen neben Asiaten, neben Armen, Weißen und so weiter. Das ist anders geschichtet als in Nordamerika, in den USA. Die Wahrnehmung in der Mehrheitsgesellschaft ist aber doch überwiegend eine andere, weil tatsächlich die Einwohnerschaft und vor allem die arme, die sozial schwache Einwohnerinnenschaft in den Banlieues doch weitgehend durch die Mehrheitsgesellschaft identifiziert wird mit Migration. Vor dem Hintergrund, dass es da eben zu verstärkten sozialen Verwerfungen kommt seit nunmehr 25 Jahren und seit nunmehr 35 Jahren, also seit den frühen 80er Jahren, auch zu Unruhen und Riots in unregelmäßigen Abständen. Das hat natürlich auch zu einer Verschärfung von ethnisierenden Wahrnehmungen geführt, die eben sagen, das ist ein Ausländerproblem oder das ist ein Moslemproblem. Umgekehrt hat es auch zu Selbstethnisierungen in manchen Kreisen geführt, die eben sagen, nur unter Moslems darf man zusammenhalten oder findet man Schutz. Das ist natürlich ein Problem, also es ist objektiv ein Problem, auch aus progressiver Sicht, weil diese Wahrnehmungsmechanismen eben auch verhindern, dass sich Klassensolidarität artikuliert. Ein Problem sind aber auch die Antworten des Staates drauf. Also was du angesprochen hast, zum Beispiel die Sprengung von Bauten, die es verstärkt seit Mitte der 90er Jahre gibt oder die es immer noch gibt, wenngleich die große Welle vor 2-3 Jahren zu Ende gegangen ist. Das ist natürlich auch keine adäquate Antwort, weil die bürgerliche Sichtweise zum Teil eben lautet, die Architektur ist es. Und natürlich ist nicht die Architektur schuld. Wenngleich es fragwürdige und zum Teil menschenfeindliche architektonische Entwürfe gegeben hat. Also wo man Leute eben tatsächlich in hoher räumlicher Konzentration wirklich einpfercht in Bauten. Wobei man auch da vor Karikaturen warnen muss, weil zum Teil die Bauten ja auch von Le Corbusier, der Kommunist war und Architekt war, entworfen worden sind. In den 50er Jahren, dessen Architekturkonzept ich mir zwar nicht so eigen machen würde, weil man auch zum Teil gesehen hat, was hingeführt hat und weil er auch nach dem Zweiten Weltkrieg das Zentrum von Paris einebnen und mit Hochhäusern oder Plattenbauten belegen wollte. Also das würde ich mir nicht so eigen machen, aber das Konzept war durchaus kein menschenfeindliches, also was er damit verbunden hat, wenngleich ich mir es nicht so wünschen würde, das hinzubauen, wie er das wollte. Aber jedenfalls sozusagen die heute verbreitete Wahrnehmung, die Architektur ist schuld, das trifft es nicht, weil es tatsächlich im Kern eine soziale Frage und eine gesellschaftliche Frage ist.
Ferner kommen wir zur aktuellen Debatte. Selbst wenn es bei der Ethnisierung eher sich um ein Fremdbild handelt als wirklich der Realität entspricht, hängt es ja auch ein bisschen, diese vermeintliche Ethnisierung, mit der aktuellen Debatte zusammen. Momentan werden die Banlieues im Zusammenhang mit islamistischem Terror thematisiert. Schafft die soziale Abgehängtheit in den Banlieues wirklich einen Nährboden für islamistische Ideologie?
Also grundsätzlich natürlich ja, in gewisser Weise. Wenngleich man auch da vor Simplifizierung und Karikaturen warnen muss. Also grundsätzlich, dass es in den Banlieues islamistische Kräfte oder dschihadistische Kräfte gibt, das ist auch nicht wirklich neu. Also Amedi Coulibaly, den du angesprochen hast, kam aus Grigny, also einer der schlimmeren Banlieues, also von der Architektur, von der räumlichen Konzentration von sozialen Problemen, einer der schlimmeren Banlieues südlich von Paris. Es gab aber vor 20 Jahren schon, 1995, den Khalid Kelkal, der damals durch die Polizei erschossen worden ist, in einer Banlieue von Lyon, einer traumatischen Stadt von Lyon, Ende September, am 29. September 1995, der also tatsächlich Übles ausgefressen hatte, weil Khalid Kelkal war einer der Teilnehmer an der Attentatsserie im Sommer, Herbst 1995. Also damals gingen mehrere Bomben hoch in öffentlichen Verkehrsmitteln im Raum Paris, im Juli an der RER, also S-Bahn-Station Saint-Michel, im Zentrum von Paris und nochmal im Oktober 1995, also Kelkal war schon tot, aber war die gleiche Gruppe, an der RER-Station Musée d'Orsay, auch im Zentrum von Paris. Und es gab einen Attentatsversuch auf den TGV, auf den Hochgeschwindigkeitszug Paris-Lyon. Da wurde eben der Fingerabdruck von diesem Kelkal auf dem Klebstreifen, der um die Bombe gewickelt war, gefunden und die Polizei hat ihn dadurch identifiziert. Also die Erscheinung ist nicht neu. Bei Kelkal war es so, dass man seine Biografie, seine Vita und den Hintergrund relativ deutlich wahrnehmen konnte, weil Kelkal hat zu Lebzeiten, 3 Jahre vor seinem Tod, Kelkal hat ein Interview gegeben im Jahr 1992 mit einem deutschen Soziologen, Dietmar Loch, also der ist auch noch aktiv. Dietmar Loch hat ein Interview geführt mit Kelkal, der damals Anfang 20 war, 21 oder 22, wo er Ausgrenzungsprozesse sukzessiver Art schildert. Also wo er schildert, wie er als in der Banlieue aufgewachsener Migrantensohn zuerst auf eine örtliche Schule ging und sich wohlfühlte, wo er dann aber auf eine weiterführende Schule kam im Stadtzentrum und wo er dann immer mehr als Fremdkörper wahrgenommen und an den Rand gedrängt wurde. Und er hat dann eine kleinkriminelle Karriere begonnen, war im Knast und hat damals schon ein bisschen, sagen wir mal, abstruse Sachen dem Soziologen zu erzählen begonnen, weil er dann sagte, auch große Astronomen bei der NASA haben bestätigt, dass man den Weltall Gott beobachten kann. Und er hat also da ein paar ideologisch merkwürdige Sachen vom Stapel gelassen. Aber es war sozusagen keine Spur von Planung von Verbrechen in dem Interview zu hören, sondern es war eher das Leid von jemand auch rauszuhören, der also sukzessive Ausgrenzung erfahren hat, bis eben dann zu seiner Knasterfahrung wurden dann natürlich seine sozusagen seine Chancen, gesellschaftlich nochmal Fuß zu fassen, auch verringert wurden. Und 3 Jahre später fand man diesen Kelkal eben in dieser Gruppe wieder, die diese Attentate mitgeplant hat. Also der andere Hintergrund dieser Attentate war, dass eben der algerische Bürgerkrieg damals zum Teil auf Frankreich überschwappte und dass die GIA, die bewaffneten islamischen Gruppen, die Gruppe Islamique Armée aus Algerien eben versuchten, in Frankreich, also im Herzen der früheren Kolonialmacht, auch Fuß zu fassen und einen Krieg dahin zu tragen. Jetzt sind wir 20 Jahre später und jetzt finden wir eine ähnliche Vermischung von Problemfeldern oder von Niveaus, weil tatsächlich der bewaffnete Islamismus als politischer Faktor aus Algerien, der früheren französischen Kolonie, deren politische Landschaft also immer noch eng verstrickt ist mit Frankreich, weil sich das erneut verschränkt mit sozialen und Banlieue-Problematik in Frankreich, wenn es um die Rekrutierung von Leuten geht. Die Gruppe, die Attentate durchführte. Also es war tatsächlich eine Gruppe, man weiß inzwischen auch durch die polizeilichen Ermittlungen und das, was die bei den Telefonanbietern rausbekommen haben, dass es tatsächlich vor dem Attentat auf Charlie Hebdo, also dem zeitlich ersten, Kontakte gab zwischen den Brüdern Kouachi, die bei Charlie Hebdo rumgeballert haben und 12 Menschen ermordet haben, also 10 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und 2 Polizisten. Die hatten tatsächlich bis am Vorabend telefonischen Kontakt mit Amedi Coulibaly, der dann 2 Tage später, am Freitag, den 9. Januar, als die Brüder Kouachi in dieser Druckerei saßen und belagert wurden, der dann den Angriff auf den jüdischen Supermarkt durchgeführt hat. Und die hatten Kontakt miteinander. Also es war eine Gruppe. Und diese Gruppe hatte einen Guru. Also zumindest die Kouachi-Brüder, also der Coulibaly ist über den Knast reingerutscht in die salafistische Szene. Aber die Kouachi-Brüder hatten einen Guru in jungen Jahren. Und dieser Guru heißt Farid Benyetou. Das ist jemand, der nicht über soziale Problematik, sondern über politische Ideologie reinrutscht. Der hatte also familiäre Beziehungen zu bewaffneten Islamisten aus Algerien. Und der Benyetou, der ist inzwischen Krankenpfleger, der hat eine Ausbildung gemacht und er hat auch zu Protokoll gegeben, dass er im Leben nie diskriminiert worden sei in Frankreich. Also bei dem handelt es sich echt nicht um den Ausfluss von Armut, sondern tatsächlich um politische ideologische Prägung. Der Kouachi hat sich inzwischen also auch distanziert und hat seine Ideologie abgeschworen. Wie glaubwürdig das ist, kann ich nicht beurteilen. Er hat jedenfalls Zeitungsredaktionen getroffen im Januar nach den Attentaten und hat dabei einen Ich-bin-Charlie-Button getragen am Revers. Also hat aber auch selber sozusagen eingeräumt, ich bin im Leben nie mit Diskriminierung konfrontiert worden. Die Kouachi-Brüder wiederum kommen zwar nicht aus Banlieues, aber schon aus extrem zerrütteten und auch traumatisierenden sozialen Verhältnissen. Die sind also in Paris im Stadtgebiet aufgewachsen, nicht in der Trabantenstadt. Aber die hatten einen Vater, der früh verstorben ist und auch die Mutter alleingelassen hat, also abgehauen ist. Die hatten eine Mutter, die sich prostituiert hat, davon gelebt hat, mit 5 Kindern im vorpubertären Alter und die sich die Selbstmord begangen hat, bevor die Kinder in der Pubertät waren. Also das sind schon Leute, die, wo es sicherlich persönliche Hintergründe gab, die es zumindest erleichtert haben, dass sie rekrutiert wurden durch die salafistische Sekte. Und der Coulibaly war wiederum ein relativ typisches Banlieue-Kind, der also auch ein Banlieue-Kind und Migrantenkind, das auch relativ früh in kleinkriminelle Kreise abrutschte. Er hatte einen engen Freund, der im Jahr 2000, im Frühjahr 2000 durch die Polizei getötet wurde. Er hat damals ein Auto zu stehlen versucht. Die Polizei hätte auf die Reifen zielen können, die hat ihn aber erschossen am Steuer. Und dadurch ist der Coulibaly auch in gewisser Weise traumatisiert worden. Er hat dann auch Knasterfahrung gemacht. Es gibt eine Reportage von ihm, wo er sozusagen im Jahr 2008 oder 2009 im Gefängnis interviewt wird und er erzählt, dass, wie er das schildert, Gefängnis eher eine Brutstätte für Kriminalität war als was anderes. Also eher, als dass es die Leute verbessern würde. Und er hat dann auch versucht, über Arbeit wieder rauszukommen und hat dann aber den Dreh nicht bekommen. Ich denke, diese verschiedenen Faktoren mischen sich. Ich glaube, man kann keinen davon vernachlässigen. Weder die persönliche Anfälligkeit, wie sozusagen die frühkindliche Traumatisierung bei den Kouachis, noch soziale Ausgrenzungsfaktoren, die natürlich jemanden wie den Coulibaly ebenso wie die Erfahrung von Polizeigewalt, die seinen Freund traf, mit auf die schiefe Bahn gebracht haben. Das kann man ebenso wenig vernachlässigen wie den ideologischen Faktor, würde ich sagen.
Kommen wir zu Reaktionen von Seiten der Politik auf die Banlieues. 2005 wollte Sarkozy, damals Innenminister, ein Banlieue mit dem Kercher reinigen nach Unruhen. Nun gesteht Manuel Valls ein, ja, es gibt eine Form der sozialen, ethnischen, territorialen Apartheid in diesem Land. Gesteht man nun eigene politische Fehler eher ein als in der Vergangenheit, also nicht mehr ganz so plumpes Knüppeln drauf?
Ich würde sagen, dass es so neu nicht ist. Also tatsächlich, Manuel Valls, Premierminister, hielt am 20. Januar eine Rede, die, sagen wir mal, sehr kritisch daherkam für das französische Establishment. Das hat es aber auch gegeben nach den Banlieue-Unruhen von Oktober, November 2005, in den Worten von vor allem von Jacques Chirac damals, der damals Präsident war. Also die Kercher-Rede von Sarkozy übrigens steht nicht im Zusammenhang mit den Banlieue-Unruhen. Unruhen. Also es gibt zwei Auftritte von Sarkozy, die als sehr provokant galten in den Trabantenstädten. Das eine war am 25. Oktober 2005, also zwei Tage vor dem Ausbruch der Unruhen. Die Unruhen wurden ja ausgelöst durch den Tod von zwei Jugendlichen, Sina und Bouad in Clichy-sous-Bois, die also unter beträchtlicher Mitschuld der Polizei zu Tode kamen, also die sich in ein Trafohäuschen flüchteten vor der aggressiven Polizei, und die Polizei hat sie dann sozusagen am Stromschlag sterben lassen, sehenden Auges. Dieser Tod der beiden Jugendlichen war am 27. Oktober. Aber dadurch, dass Sarkozy seinen Auftritt hatte in den Banlieues, damals in Argenteuil, zwei Tage vorher, wo er sehr provokant auftrat, das hat das sozusagen mit beschleunigt. Das war mit ein Katalysator. Er hatte damals gesagt, ich werde sie von diesem Gesocks befreien. Die Kercher-Rede war, nachdem es bei einem Schusswechsel zwischen zwei Dealern in La Courneuve, nördlich von Paris, zum Tod, also den nicht beabsichtigten Tod eines 11-jährigen Kindes kam, das durch einen Querschläger getroffen wurde. Damals hatte Sarkozy gesagt, ich werde hier die Banlieues mit dem Hochdruckreiniger, mit dem Kercher reinigen. Das war 6 Monate vor den Unruhen. Aber nach den Unruhen hat zum Beispiel Jacques Chirac durchaus auch verbal gesagt, es gibt ein Problem mit Ausgrenzung und Diskriminierungserfahrung in Frankreich und man muss die Leute wieder sozusagen reinholen in die Gesellschaft oder denen eine Brücke bauen in die Gesellschaft. Wobei das damals aber überwiegend war es Rechtfertigung für antisoziale und wirtschaftsliberale Maßnahmen, die ergriffen wurden mit der formalen Begründung, weil es eben diese Diskriminierung gibt und weil junge Leute mit Migrationshintergrund und oder Verwandtenstadthintergrund Probleme haben, zum Beispiel Jobs zu finden, werden wir arbeitsrechtliche Maßnahmen zum Beispiel ergreifen, die angeblich Jobs für die schaffen. Weil was damit zum Beispiel begründet wurde, war der CPE, also der Contrat Première Embauche, das heißt die teilweise Abschaffung des Kündigungsschutzes für unter 30-Jährige, was ja dann zurückgezogen werden musste unter dem Druck der massiven sozialen Proteste im Frühjahr 2006. Es gab aber eine Maßnahme, die jetzt keine aggressiv-wirtschaftsliberale war, sondern die tatsächlich ein Versuch der Diskriminierungsbekämpfung war. Und zwar war in demselben Gesetz, wo auch der CPÖ drin stand, war eine andere Maßnahme, und zwar der anonyme Lebenslauf, der CV anonym. Das heißt, das ist ein Bewerbungsverfahren, das versuchen soll, diskriminatorische Faktoren zurückzuschrauben. Das heißt, dass man sich bewerben kann mit einem Lebenslauf, der reduziert ist auf bestimmte objektive Faktoren wie Berufserfahrung und Ausbildung. Wo aber sowas wie der Familienname, der ja auf die Herkunft schließen lässt, oder die Adresse, die auf die Einwohnerschaft in der Trabantenstadt schließen lässt, wo die nicht auftauchen bis zum Bewerbungsgespräch. Also natürlich, wenn jemand dann ins Bewerbungsgespräch kommt, lässt sich natürlich feststellen, welcher Herkunft jemand ist. Das verzögert also das Problem in gewisser Weise, aber das war eben gedacht als was zumindest den Leuten eine Chance geben soll, also den Leuten, die sonst, weil sie schwarz oder arabisch Herkunft sind, die gar nicht bis zum Bewerbungsgespräch vordringen, dass es denen eben ermöglichen sollte, sozusagen zumindest eine Chance zu bekommen, bis zum Gespräch zu kommen. Das ist aber dann so gehandhabt worden, dass das Poudre aux yeux, also Pulver in die Augen, wird man als Franzose sagen, eine Illusion, weil was dann passiert ist, ist, dass das zwar ins Gesetz reingeschrieben worden ist, aber nie wieder was dazu passiert ist, heißt im Gesetz in Frankreich, das allgemeine Prinzipien festschreibt, benötigt, um anwendbar zu sein, Ausführungsdekrete. Zu diesem Gesetz hat es nie Ausführungsdekrete gegeben. Das Gesetz ist vor nunmehr 9 Jahren verabschiedet worden, 2006. es hat nie Ausführungsdekrete dazu gegeben. Das hat auch die Gerichte genervt. Also der französische Staat ist verurteilt worden im Juli, am 9. Juli 2014, weil das oberste Verwaltungsgericht in Frankreich, also der Conseil d'État, gesagt hat, das ist sozusagen eine Verarschung, dass da ein Gesetz verabschiedet wird und dann passiert 8 Jahre lang nichts. Und dann gibt es keine Ausführungsdekrete. Das heißt, der Staat missachtet hier seine eigene Gesetzgebung. Der Conseil d'État, also das oberste Verwaltungsgericht, was in Deutschland das Bundesverwaltungsgericht wäre, hat dann dem Staat 6 Monate gegeben, also bis im Januar 2015, um nun die notwendigen Ausführungsverordnungen mal zu verabschieden. Das ist aber, wenn ich ein Geheimnis verraten darf, bis heute nicht passiert. Das heißt, bis jetzt gibt es diese Ausführungsbestimmungen nicht, was zumindest verrät, wie eilig in Anführungszeichen es französische Regierung jahrelang hatten, sozusagen dann ihren wohlklingenden Ankündigungstaten folgen zu lassen. Also da wird jetzt noch was passieren, weil seit Dezember gibt es jetzt zumindest Konsultationen der Gewerkschaften, der NGOs und auch des Arbeitgeberlagers. Um noch ein Geheimnis zu verraten, ich bin selber beteiligt an diesen Konsultationen. Es ist aber noch unklar, was passieren wird, weil das Arbeitgeberlager sich total sperrt. Das Arbeitgeberlager schon angekündigt hat, wir wollen nichts wissen von Ausführungsbestimmungen, die jetzt sozusagen solche nicht diskriminierende Bewerbungsverfahren vorschreiben würden. Zeigt zumindest, wie eilig die Regierungen das hatten, weil das Gesetz ist 9 Jahre alt und es ist nie was dazu passiert. Meine Befürchtung ist, dass es eben auch mit den Ankündigungen von Walz und mit seiner Rede, wo er gesagt hat, am 20. Januar, es gibt eine soziale, territoriale und ethnische Apartheid in Frankreich, was kritisch gemeint war. Auch da ist zu befürchten, dass es bei den verbalen Bekundungen bleiben wird.
Berner, im vielbeachteten Werk aus der anarchistisch-insurrektionalistischen Szene im kommenden Aufstand, L'Insurrection qui vient, wurden die Banlieue-Unruhen geradezu abgefeiert. Die Organisation der Banden stieß auf Begeisterung. Gibt es denn in den Banlieues deiner Meinung nach wirklich eine Basis für eine sozialrevolutionäre Bewegung?
Aha, also eine Basis für den Willen nach gesellschaftlicher Veränderung gibt es da natürlich, weil die Lebensbedingungen für viele Menschen, die dort leben, schwer erträglich sind. Ich halte allerdings nicht unbedingt was von dem Abfeiern und dem sozusagen weihrauchgeschwängerten Ton, der in L'Insurrection qui vient, also der kommende Aufstand, vorherrscht. In der kommende Aufstand wird vieles abgefeiert. Da wird auch gesagt, der Staat will die Parallelökonomie angreifen und das ist, weil der Staat das wirkliche Leben nicht erträgt, was sich da bahnbricht in den Banlieues. Das ist grober Humbug, weil was man unter Parallelökonomie versteht, ist ein peripherer Kapitalismus, der noch rücksichtsloser ist als der normale Kapitalismus. Da geht es zum Beispiel um die Drogenökonomie, die nach kapitalistischen Prinzipien funktioniert, aber wenn es Rivalitäten gibt, die ausgeschossen werden, also das ist ein Kapitalismus wie ein anderer, nur der sich nicht mal sozusagen an die formalen Gesetze hält, die in anderen Bereichen des Kapitalismus gelten, weil es eben peripherer Kapitalismus ist. Also meines Erachtens ist der kommende Aufstand auch mehr Poesie als materialistische Gesellschaftsanalyse. Wenn ich mir den Seitenschlenker erlauben darf, das hat man auch gesehen, als Julien Coupart, der als einer der Hauptautoren gilt, in Deutschland war. Er war bei der BUKO in München auf dem Podium. Und da ist er gefragt worden, wie er glaubt, dass man Widerstand in Europa gegen die Politik von Merkel organisieren kann. Und dann hat er nur lyrisches Zeug abgesondert und das lief dann darauf raus, dass die Kategorien in Europa das protestantische, das katholische und das orthodoxe Europa sind. Das ist für mich kulturalistischer Unfug und nicht mehr. Also für mich betreiben diese Leute Poesie, Revolutionspoesie, aber keine Gesellschaftsanalyse, die tragfähig wäre. Aber natürlich gibt es unabhängig davon Potenzial für Veränderungswillen in den Banlieues. Also wo, wenn nicht dort? Also Veränderungswillen gibt es auch woanders. Die Frage ist, wie er sich Bahn bricht. Und das Problem ist, dass sozusagen Gruppen wie zum Beispiel Gruppen der Linken oder Organisationen der Linken, in welchem Sinne auch immer, was man immer unter links versteht, in den Banlieues nur schwer Fuß fassen. Das hat natürlich zu tun mit der Desindustrialisierung und Zurückgehen von Gewerkschaften dort und mit Enttäuschungen über sozusagen die etablierte Linke, die in den Banlieues wie in der Lohnabhängigenschaft, wie in der Arbeiterinnenschaft sehr stark sind. Das hat auch zu tun mit der Anonymität, die in manchen dieser Tramantenstädte herrscht. Und das Problem ist natürlich tatsächlich, dass mancherorts kulturalistische Interpretationen eben entweder beim White Trash, bei den weißen Unterklassen, die Moslems sind unser Problem und unsere Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt oder umgekehrt. Bei manchen Moslems, nur unter Muslimen finden wir Schutz, dass diese kulturalistischen Interpretationen sehr stark die sozusagen den sozialen Unmut absorbieren. Diese Strömungen schwimmen auch nur wie Fettaugen oben auf der Suppe. Also die machen natürlich nicht die gesamte Einwohner- und Einwohnerinnschaft der Banlieues aus. Das heißt sozusagen, dieses Schreckensszenario in bürgerlichen oder rechten Kreisen von den islamischen oder islamistischen Banlieues, das stimmt natürlich auch nicht, sondern diese Gruppen rekrutieren Minderheiten vor dem Hintergrund der Krise und der schwer erträglichen Lebensbedingungen dort. Aber natürlich gilt gleichwohl, dass die Linke und Strömungen, die jetzt eine rationale oder materialistische Kritik hätten, dass die große Rekrutierungsschwierigkeiten haben in den Banlieues aus den genannten Gründen.
Wird es nach den jüngsten Diskussionen Veränderungen in den Banlieues geben?
Sagen wir mal, wenn es positive, nach vorne weisende Gesellschaftsveränderungen in Frankreich geben wird, dann in einer absehbaren Zukunft, dann wird sie sicherlich nicht ohne die Menschen in den Banlieues stattfinden können. Dann wird sie die sicherlich nicht ausschließen können.